Stammtisch.
Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern.
Reflab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei Reformiert und bei mir ist heute meine Redaktionskollegin Anu Kolthäusen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und zu Gast bei uns ist aus Basel angereist Yusef Iskander.
Hallo.
Herzlich willkommen, Yusef. Und du bist zu Gast bei uns, weil Anuk auf Reisen war. Sie war für Reformiert in Ägypten und hat ein wunderbares Dossier nach Hause gebracht, das ihr lesen könnt im Reformiert. Anuk, was hat dich nach Ägypten geführt?
Ursprünglich war das eigentlich ein Tätowierer aus Jerusalem, ein Kopte, wo ich mir erst überlegt hatte, über ihn einen Bericht zu schreiben. Und dann in diesem Zusammenhang fing ich an, über die Kopten zu googeln immer mehr und habe darüber gelesen, wie sich die Situation für Kopten geändert hat in den letzten 12 Jahren ungefähr in Ägypten. Also die Sicherheitslage hat sich verbessert. Und da habe ich dann beschlossen, darüber ein Dossier zu schreiben, eine Reportage zu schreiben.
Also dann wurde es Kairo statt Jerusalem.
Genau.
Und vielleicht ganz kurz, was sind so deine Eindrücke jetzt aus dieser Kairo-Reise? Was sind so die bleibendsten Dinge?
Ich glaube, was mir zuerst in den Sinn kommt, ist die enorme Vielfalt an Religiosität, also die verschiedenen Formen von Christsein auch in Ägypten. Es gibt ja eine ganz neue Strömung, von der gleich Yusef mehr erzählen kann. Es gibt dieses ganz traditionelle Leben in den Klöstern, aber auch in den Klöstern gibt es so, sage jetzt mal, Erneuerungsbewegungen. Das hat mich sehr beeindruckt und vor allem, wie lebendig es ist, also wie voll die Kirchen sind. Ich hätte das nie erwartet, dass es so sichtbar ist. Ich muss auch sagen, ich war zum ersten Mal in Ägypten und diese Koexistenz von Christen und Muslimen, die finde ich, ist überall sichtbar und die ist sehr sympathisch, wird die nach außen getragen.
Yusef, würdest du das unterstützen? Also ist es so ein bisschen ein romantisches Bild, das Anuk hier ja zeichnet. Ist das so? Lebendige Kirche, friedliche Koexistenz, alles wunderbar?
Also alles wunderbar, das geht, ich glaube nicht. Also weil es kann nicht sein, dass alles wunderbar ist. Aber ja, also volle Kirchen, das ist korrekt. Aber ja, also es gibt viele Leute auch in Ägypten, es gibt auch viele Leute in Kairo und wenn etwas von der Stadt fehlt, also zum Beispiel jetzt, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, säkuläre Musik zu machen zum Beispiel oder Sport zu machen und so, und die Kirche auch, also anbietet, was heißt das auf Deutsch, ja, anbietet, verschiedene Dinge zu machen und so, und dann diese Beziehung zwischen Kirche und Leute dann fängt an zu formieren und so. Und auch mit all diesem Druck von Verfolgung und so sind wir näher an der Kirche, nicht eigentlich weg, nicht eigentlich. Ja, wir sind näher an der Kirche, die Kirche sind dann voller und voller.
Auf das Zweite möchte ich gerne noch zurückkommen, eben auch die Frage von Verfolgung und Religionsfreiheit. Aber das Erste, was du gesagt hast, wenn ich das richtig verstehe, dann ist Kirche durchaus auch ein sozialer Ort, sicherlich auch ein spiritueller Ort, aber einfach zuerst einmal ein sozialer Treffpunkt.
Ja, also es ist beide. Also für uns Kirche ist eine Gemeinschaft zu leben, und Gemeinschaft zu leben, das heißt auch nicht nur Gebete, nicht nur Gottesdienste, nicht nur so, aber eigentlich auch Leute zu treffen, und die Kirche macht einen Rahmen, also so ein neues Raum, wo Leute sicherer treffen können und auch zusammenarbeiten können, und Es gibt auch verschiedene Freiheiten. Also zum Beispiel, wir hatten so viele Freiheiten als junge Leute da, unsere eigenen Ideen zu bringen, unsere eigenen Ideen zu formulieren und auch Projekte zu machen zusammen. Und also die Vielfalt von meinen Freundschaften sind auch von der Kirche. Und das ist so, weil die Kirche ist nicht nur ein Ort zum Beten und nicht nur für Gottesdienst, aber auch für andere Lebenarten. Genau.
Es werden auch Beziehungen geschlossen dort, habe ich verstanden, oder?
Ja.
Man trifft dort seine Partnerin oder seinen Partner.
Ja, am meisten so. Also für mich nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber für die Mehrheit ist dann so, weil, also zum Beispiel, also ich war Teil der einem Chor in meiner Kirche und dann du siehst, wie die Beziehungen dann fangen an zu formulieren und so. Und das ist ein sicherer Ort in a way. Also nicht safe space, aber safer space. Da, alles dann so haben. Genau.
Jetzt hat man ja zugleich vielleicht von außen ein bisschen das Klischee, der, wenn man einen koptischen Gottesdienst erlebt, als etwas sehr Konservatives, sehr immer das gleiche Ritual, diese Bischöfe da vorne, diese Priester, also sieht jetzt nicht so nach jung und dynamisch aus. Musstet ihr da auch ein bisschen gegen Widerstände kämpfen, als ihr da, also ich verstehe das so, als ob du dich so ein bisschen auch als Teil einer Erneuerungsbewegung siehst. Musstet ihr da auch ein bisschen Struktur aufbrechen und ein bisschen entstauben?
Also, was ich finde, also ich finde die koptische Kirche, also es sieht aus, so konservativ zu sein, aber wir können es so anpassen. Das ist auch eine Möglichkeit. Zum Beispiel, hier in der Schweiz, wir haben koptische Gottesdienste, aber sie sind auf Deutsch. Und wir haben koptische Gottesdienste, aber vielleicht manchmal kürzer. Wir können es anpassen, wir können sagen, also ja, dieser Teil ist dann so lang, dann nehmen wir das ein bisschen. Also das ist so anpassbar. Also
es zählt auch, wenn es nicht 4 Stunden dauert.
Genau, es ist eigentlich ist es nicht 4 Stunden, es ist ungefähr 2 Stunden oder so. Oder 2,5.
Also ich habe 3-stündige.
Je nachdem.
Ich habe 3-stündige. Und vor allem, sie sind zumeist in der alten koptischen Sprache oder die Liturgie.
Das ist auch anpassbar. Also ich war zum Beispiel in Südafrika und das war auf Zulu. Die ganze Gottesdienst war auf Zulu und so.
Aber in Ägypten?
In Ägypten ist das teilweise auf Koptisch und teilweise auf Arabisch. Am meisten ist das so. Also es gibt verschiedene Lieder, die auf Koptisch sind und auch verschiedene, also es ist alles gesungen, dieser Gottesdienst ist alles gesungen. Und ja, also manche sind auf Koptisch, manche sind auf Arabisch und ist auch anpassbar.
Und wer bestimmt das? Also wie ist eigentlich die Organisation? Also anpassbar, das klingt ja so, als ob, also ist das die Freiheit der Gemeinde? Oder ist es wie in der katholischen Kirche, wo das Lehramt in Rom sitzt und hier halt das Lehramt in Kairo sitzt und diktiert, was, wie die Liturgie vor sich zu gehen hat? Also wer sagt, was möglich ist?
Also ich rede von meinem Bubble jetzt. Also wie ich das erlebe. Also es kann nicht sein, also ich kann nicht sagen, die 20 Millionen Kopten, die in Ägypten sind, sie haben das so. Aber für mich zum Beispiel, wenn wir in unserer Kirche sind, dann reden, also ich bin auch Diakon und dann, ich bin auch Diakon und dann, wenn ich, also ich rede dann mit der Priester und sage, also ja, die Leute, die hier sind, sie sind alle junge Leute, sie verstehen kein Koptisch. Dann machen wir am meisten auf Arabisch, können wir das machen und er stimmt dann zu oder nicht oder so. Und dann sagen wir, okay, wann wollen wir fertig sein? 2 Stunden, okay, dann inzwischen entscheiden wir, was wir wegnehmen können, spontan, am meisten spontan, ja. Genau, also und dann, also es gibt immer so optionale Lieder, dass wir singen können und dann, wenn es ein Fest ist, dann kann das 6 Stunden dauern, weil wir dann benutzen diese Lieder oder wenn es so, also ja, wir wissen, also zum Beispiel wir haben auch Kindergottesdienste und dann haben wir das 1 Stunde weil wir haben so viele Dinge weggenommen, weil es gibt die Core, also die Kerne, wie die Gottesdienst soll sein, und dann es gibt auch verschiedene Lieder, die darüber kommen und so, und dann können wir das weglassen. Und das ist anpassbar zwischen, ja, also je nachdem, also die Gemeinde können auch sagen, also wir wollen diese Gottesdienst, also eine Gottesdienst, die nicht so viel dauert, und dann können wir das organisieren. Also zum Beispiel, es gibt Gottesdienste vor der Arbeit am Wochentage, und das fängt an um 6 Uhr und dann ist fertig um 7:30 oder um 7:15 Uhr. Und das ist so, dann ist das gesagt, das ist ein kleiner Gottesdienst. Aber die Rahmen sind die gleiche, aber dann, es ist ein bisschen anpassbar, genau.
Aber ihr wart ja schon, du bist ja zusammen mit dieser Gruppe, wie, sag du den Namen nochmal?
Fieseligenheit.
Genau, diese Gruppe, die wurde ja erst im arabischen Frühling 2011 gegründet, und das war ja schon ein bisschen eine neuere Bewegung, oder?
Ja,
so habe ich das erlebt.
Vielleicht ja, genau.
Musst du mal über die Ursprünge erzählen und wie sich das entwickelt hat bis heute, weil das war damals eine Gruppe von 5 Leuten, und jetzt habe ich dort eine ganz volle Kirche erlebt mit lauter Menschen rund um die 30. Das ist ja schon sehr eindrücklich, und ihr habt mir da erzählt, dass der Bischof gerade zum ersten Mal auch Werbung gemacht hat dafür, jetzt 12 Jahre später. Das hat ja schon eine Entwicklung hinter sich.
Ja, also das Problem war, also bevor die Revolution, da hatten wir, also mit verschiedenen anderen Leuten, 5 andere Leuten, das haben wir schon gesagt, dass wir fühlen nicht so gegründet in diese Liturgie, wir wollen etwas anderes, aber wenn wir auch in der also in Ägypten gibt es die charismatische evangelische Kirche, da waren wir auch und haben wir gesagt, nein, das passt nicht zu uns, und dann waren wir auch in einer so neue Bewegung von der katholischen Kirche auch ein paar Male, und dann haben wir gesagt, nein, das passt nicht, wir wollen unsere eigene Art von Beten und so zu haben, unsere Art von Liturgie und so zu haben.
Und was hat euch dann in der koptischen Kirche gefehlt? Also wenn du sagst, du bist auf die Suche gegangen, dann hat dir quasi zu Hause was gefehlt.
Ja, also was fehlt uns ist ein bisschen die Freiheit und auch, dass alles so fix ist. Also wir suchen andere Arten von Beziehung zu Gott zu haben. Also nicht so komplett anders, aber wir wollen neue Musik zum Beispiel, wir wollen neue Wörter oder so, nicht so traditionelle Sprache. Also es ist im Fusha, das ist die alte, also arabische Sprache, komplett fremd für manche Leute, weil wir reden immer Dialekt, also es ist auch nicht so wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, es ist ein bisschen tiefer als das, weil die Hocharabisch oder diese Fusha ist eigentlich unsprachbar, also niemand redet Fusha, also nur vielleicht die ProfessorInnen, die das machen, ja, aber die Leute auf der Straße reden kein Fusha. Und dann, wir wollten eigentlich andere Arten von Wörtern zu haben und so. Und auch mehr intim, also ich weiß nicht, wie kann ich
ein
das sagen?
Ein Gemeinschaftsgefühl haben.
Genau, ein Gemeinschaftsgefühl
also
haben.
Also nicht einfach der Priester dort vorne und die
genau,
Gemeinde.
Genau, also nicht so, nicht in diese, aber die ganze Gemeinde sind dann, also wir sind, also es gibt keine Leute, also niemand, die da vorne steht, und wir haben nur der Altar da vorne, und dann reden wir zusammen als Gemeinde und beten wir zusammen als Gemeinde und so. Und das war dann angefangen, also nach der Revolution haben wir gedacht, ja, da können wir auch etwas anders machen. Und da waren 5 Leute, 5 junge Männer, die da waren, mit auch junge Frauen, die da auch waren, aber die jungen Männer haben die Initiative gemacht. Und ich war da ein paar Male am Anfang auch, und das war nur, also ja, 1,5 Stunden spontan, keine Vorbereitung vorher oder so, aber nur Psalmen zu lesen, Psalmen zu lesen und dann inzwischen Lieder zu singen. Und einer von diesen 5 war ein Musiker und er konnte auch spielen, und da war dann die Rahmen. Und dann ein Jahr nachher bin ich dann dazugekommen. Das war auch nur, wir waren nur 9 Leute oder so am Anfang. Und dann nachher waren wir 9, ein Jahr später waren wir 20 und dann 100 und dann 200 und dann haben wir waren in eine kleine Kapelle und dann haben wir gesagt, okay, es gibt nicht mehr Platz in diese kleine Kapelle, wir müssen in einen anderen Raum gehen. Und dann waren wir 300, 400, 500 und dann die Kirche, also wir hatten dann einen Priester mit uns, aber er hat einen Einfluss, ja, aber er hat keinen Einfluss zum Gebeten direkt. Also er war da, wir hatten unsere kleinen Treffen immer, da hatten wir die Bibel gelesen und so zusammen. Und dann, das war so die kleine Kerne von dieser Prayer Meeting Fiselegena Heck. Und dann, nachher haben wir entschieden, dass wir in der große Kirche gehen. Und dann waren wir jetzt, also 1000 Leute kommen. Und also, ja, das verstehen wir auch nicht, also wie das gekommen ist und so.
Du hast ja erzählt, es hat begonnen, als auch politisch Ägypten im Aufbruch war. Gibt es da eine Verbindung? Also war da so eine Aufbruchsstimmung, die sich auf euch übertragen hat, oder ist das jetzt einfach zeitlich ein Zufall? Weil irgendwie in der Kirche das Gefühl haben, ich fühle mich nicht mehr zu Hause, ich muss was anderes haben, das kann man ja auch ohne politische Umwälzung nehmen dran.
Weißt du, in unserer Kultur ist ein bisschen hart, also eigentlich Meinungen zu äußern und so Vorschläge zu machen und so etwas zu ändern. Und damit der Revolution war es so, also manche von uns waren auch aktiv in der Revolution, politisch aktiv. Und wir haben dann gelernt, dass wir etwas ändern können und etwas verbessern können. Und das war nicht ein rebellious action, das war noch eine, also wir magen diese Kirche, wir lieben diese Kirche, aber wir möchten eigentlich das anpassen zu uns, wie uns jetzt, also wie wir jetzt leben, wie wir jetzt wohnen, wie wir beten möchten und so. Und wir wollen, dass wir das von ganzem Herz machen und in diese Art von, nur in dieser Art, also ich liebe die koptische Gottesdienst, ich liebe es und meine Freunde wissen das und sie sagen, dass ich sehr traditionell bin und so, aber nein, also ich bin nicht so, aber ich liebe diese Art von Gottesdienst, aber es gibt noch Räume in meinem Herz, dass ich äußern möchte und da war kein Platz. Darum haben wir gesagt, nein, wir möchten auch dieses Raum, also das ist nicht ein Raum, die der Platz von der offiziellen Gottesdienst nimmt, aber eigentlich ein zusätzlicher Raum für andere Arten von Gebet.
Aber genau. Das heißt, ihr musstet überhaupt zuerst lernen, quasi die eigenen Bedürfnisse überhaupt anzumelden, statt einfach das Althergebrachte zu übernehmen und quasi nachzubeten oder nachzumachen.
Ja, darum waren wir auch überall in die anderen Kirchen und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht der ökumenische Weg ist unser Weg. Da müssen wir die Lieder auch von der koptischen Kirche auch nehmen und die Gebete und Arten von Gebete und so. Und dann nehmen wir auch Lieder von anderen Traditionen, anderen Religionen, anderen Kirchen und dann nehmen wir das zusammen und anpassen wir das. Also zum Beispiel theologische Geschichte. Es gibt ein paar Lieder in der charismatische evangelische Kirche, die haben auch Wörter und so und sagen, dass wir nicht so, das war nicht so unsere Glaube zum Beispiel. Und dann haben wir diese Wörter angepasst. Also zum Beispiel, wie heißt das auf Deutsch? Also ich bin nur seit 2,5 Jahre in der Schweiz, da habe ich auch Deutsch gelernt. Darum ich bin nicht so gut mit der Sprache.
Du bist sehr gut.
Okay. In Deutsch. Aber ja, also zum Beispiel in der evangelischen Theologie, in manchen evangelischen Theologien ist das so, dass Jesus ist in unserem Platz gestorben oder so. Ich weiß nicht. Ja. Und in der orthodoxen Theologie ist das für uns und das macht einen Unterschied. So, dass wir eine Rolle da spielen und so. Und darum haben wir auch die Lieder, die da hat, diese Wörter, haben wir das angepasst. Wir haben diese Lieder auch so, nicht neu geschrieben, aber diese Wörter eigentlich angepasst.
Aber ihr habt euch durchaus beeinflussen lassen dann von anderen Konfessionen.
Ja, weil also das ist meine Meinung, das ist, es gibt keine Grenze dann. Also es gibt keine, also wir sind alle Christen und dann, es gibt immer diese Zwischenplätze und wir müssen diese Common Ground suchen und auch diese Art von Beten, also es ist nicht exklusiv und wir nehmen alles zusammen, weil die Offenheit, die ökumenische Offenheit ist, was wir brauchen auch. Und das haben wir auch gefühlt, genau.
Ja, jemand aus der Gruppe Fadi sagte mir damals, am Anfang fand man ein bisschen, das sind Protestanten, oder? Ihr seid für Protestanten gehalten worden mit eurer neueren Form.
Ja, also wir waren, natürlich, das war vor 12 Jahren und dann waren wir auch so jung und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren. Wir haben einfach probiert. Also Fadi zum Beispiel, er war so begeistert von der charismatischen Kirche und er hat das mitgebracht und dann hat er auch entwickelt, dass das nicht so passt. Und dann waren wir mit These auch zu Verbindungen und so und dann waren wir in These und dann hat er diese Art von Stile auch gelernt und dann haben wir das mitgebracht auch in der Gebet und dann haben wir unseren eigenen Weg entwickelt, wie das ist. Also das war auch Ups and Downs immer und ja, ich glaube, dass wir jetzt auch haben verschiedene Arten von Gebete. Also zum Beispiel, wenn ich diese Gebet vorbereite, ich selbst, dann ist das anders als Fadi, wenn er das macht, als Abba, wenn er das macht, als Samuel und so. Also es ist einfach unterschiedlich und es gibt diese Freiheit, Raum, dass wir das machen können, auch mit, also wir haben auch ein bisschen Guiders gemacht, wie das, also ich weiß nicht.
Leitlinien.
Ja, genau, ja. Wie das soll sein, aber es gibt schon ein großes Raum von Freiheit, das zu machen.
Und jetzt habt ihr zu 5 angefangen, jetzt kommen Hunderte. Hast du eine Erklärung oder ist das Heiliger Geist? Oder?
Ja, also wir wollten eigentlich keine Bewerbung auch machen, also keine Werbung, sorry, keine Werbung machen und am Anfang war es so, das war so fremd für die Leute. Und dann, wir bekommen die Möglichkeit von der Kirche manchmal, dass in die große, also wir waren in unserer Kapelle und dann von der Kirche, das ist eine große Kirche mit 1800 Plätzen und so. Und wir hatten die Möglichkeit, dass wir einmal pro Jahr etwas da in der großen Kirche machen und dann die Leute haben gesagt, okay, diese Art von Gebete, also wie können wir da teilnehmen? Und dann unsere Freunde auch sind gekommen, also wir haben unsere Freunde eingeladen, also wenn sie wollen und dann sie haben auch andere Freunde eingeladen und so und das war von Mund zu Mund so und ja, aber es dauert 10 Jahre bis so von 5 Leute bis so um 1000 Leute zu sein, das und jetzt, also erst jetzt in 2023 haben wir offizielle, also die Kirche haben offiziell, also die Kirche in der koptischen Kirche, es gibt so immer Aktivitäten und so, also nicht Aktivitäten, aber eigentlich Frauentreffen zum Beispiel, es gibt auch Jugendtreffen, es gibt so Sonntagsschule, es gibt so verschiedene offizielle Angebote von der Kirche. Und dieses Jahr haben sie gesagt, dass diese Prayer Meeting ist auch ein offizielles Angebot zum ersten Mal nach 12 Jahren. Und da hat auch es geändert, weil dann jetzt haben wir auch nicht nur, also wir hatten für eine gewisse Zeit so nur junge Leute, aber jetzt ist mehr auch Familien, die da kommen und so auch pensionierte Leute, die da kommen. Und sie, also weil wir auch verschiedene Lieder von verschiedenen Alter, von verschiedenen so Traditionen nehmen, sie fühlen es auch gut, weil sie haben auch, also du bist da und du kennst for sure, also ja, 4, 5 Lieder von den 12 Lieder, das wir singen. Und auch dazwischen ist Ruhe, also es ist nicht so mit Schlagzeug und Bass und Gitarre und so, nein, es ist nur Klavier und Gitarre und vielleicht eine Geige manchmal, eine so Flöte manchmal und so, und das ist alles. Wir machen es eigentlich simpel.
Also ihr seid voll im koptischen Mainstream angekommen jetzt, nach 12 Jahren quasi, mit offiziellem Label.
Ja, das ist so. Und jetzt, was es schön ist, dass es gibt verschiedene andere Kirchen, also nicht Kirchen, eigentlich Paroisse, also wie sagt man das auf Deutsch, also Parishes, Gemeinden.
Kirchgemeinden,
oder
so, ja.
Kirchgemeinden, genau, die das auch machen. Also sie haben auch ein Prayer Meeting wie diesen und ja, sie cool. haben diese Art von Gebete und sie dann auch, die gewählten Lieder sind dann auch Lieder, die in diesem Gemeinde singen. Und das ist auch in unserer Quartier gibt es 2, 3 Kirchen, die das auch machen, jetzt. Also seit 2, 3 Jahren haben sie angefangen und dieses Jahr auch in anderen Orten und auch in anderen komplett, also wie Kantonen in Ägypten, es ist nicht Kantonen, aber so.
Provinzen.
Ja, Provinzen in Ägypten. Da gibt es auch, die das machen. Und wir sind eigentlich verbunden. Also wir können, also wir haben auch, also die waren Leute, die zu uns gekommen sind und sie waren da und dann haben sie gesagt, also wir wollen auch das in unsere Kirchgemeinde machen. Und dann haben sie das in die Kirchgemeinde gemacht.
Das heißt, es hat vielleicht für einige Leute auch den Glauben wieder gestärkt, oder? Ich meine, du hast gesagt, du bist verbunden mit der traditionellen Kirche. Die anderen aus der Gruppe zum Teil waren es nicht so, aber sind sie dadurch auch wieder, wie soll man sagen, religiöser geworden vielleicht in dieser Bewegung drin? Also auch im Kontext vom arabischen Frühling mit dieser ganzen Geschichte plus diese Erneuerung?
Ja, also wir sagen es, also unser Ziel in diese Gebet ist, dass wir diese Beziehung zwischen Leute und Gott als Einzelnen stärken können, ja, dass wir das so und auch als Gemeinde machen, also als diese Gemeinschaft auch, als Gruppe und auch als Einzelnen. Und ich glaube, das ist sowieso das Ziel. Also wenn wir, also in diese Gebete, wir reden mehr oder wir beten mehr, also persönliche Sachen und so. Und also die Leitung ist nicht so eine Leitung, die von, also ich bin Leiter von diesem Gebet manchmal und dann ist das nicht so von oben nach unten geht, aber wir sind zusammen gemeinsam da mit Gott und wir reden mit Gott und es ist nicht so ein Predigt zum Beispiel oder so, nein, es ist ein gemeinsames Gebet.
Ihr steht ja auch alle in der Gemeinde, es steht niemand nach vorne.
Genau, niemand nach vorne, ist alles dunkel, also fast dunkel mit verschiedenen Kerzen und so. Na, niemand sieht, wer ist da und so. Also ich glaube, du warst überrascht, wenn du am Ende, also hintergeguckt hast und dann hast du gesehen, dass da gibt es 1000 Leute, weil die Leute sehen einander nicht so ganz. Und ich glaube, die Idee ist, dass wir erleben etwas in diesem Gebet und wir sagen auch in diesem Gebet, wir möchten das auch in unserem täglichen Leben auch das erleben. Also wir sagen auch, also ja, wir haben Angebote für Gebete, dass du nehmen kannst. Vorher haben wir auch Bücher gemacht, dass sie das nehmen können und dann auch lesen zu Hause. Wir haben auch einen Bibel-Lesenplan gemacht und die Leute, die das wollen, sie können auch machen. Wir haben auch so Angebote für, also zweimal pro Jahr oder einmal pro Jahr gehen wir nach Anaphora. Das ist wie ein Kloster in der Wüste. Und da machen wir auch Gebete und für 2, 3 Tage mit Bibel lesen und so. Und dann haben wir dann kleine Gruppen, die zusammen nach Hause gehen und dann sie haben diese Verbindungen. Also sie machen nicht so Kreise im Haus, aber sie sind verbunden. Sie können dann fragen, wie das ist. Bist du da oder nicht und so. Und das hat natürlich die Glaube verstärkt, weil, weil wenn du, also wir haben gedacht, dass die Leute, die wollen nicht keine Beziehung mit Gott zu haben, aber sie finden die Art und die Wörter, die Rahmen nicht ganz. Und wenn wir das anbieten können, dann macht das Unterschied.
Ja. Wenn du sagst, den Glauben im Alltag leben, eben du hast die Verfolgungssituation schon angesprochen, die stark zur koptischen Geschichte und da glaube ich auch zur Identität gehört. Wie frei können die Koptinnen und Kopten ihren Glauben leben jetzt in Ägypten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also je nach Ort, ich kann nicht auch generell sagen, weil zum Beispiel in der Süden von Ägypten, das ist stärker als, also die Verfolgung ist stärker als in Kairo. Ich bin in der Mitte von der Hauptstadt und so und auch in einem sehr privilegierten Quartier und so. Und das ist ganz anders in anderen Orten. Aber die Verfolgung ist immer da. Und das hat, also ja, also das hat nicht, ich glaube, das hat nicht die Glaube, das hat, oder soll ich so sagen, das hat der Glaube verstärkt und die Glaube verstärkt. Und also es gibt Freiheit in der Kirche, alles zu machen. Also neue Kirche zu bauen, das gibt keine Freiheit. Sorry, was soll ich sagen? Auch Christ zu werden, also zu bekommen, also
sich taufen konvertieren zu lassen,
ist nicht so.
Das ist nicht erlaubt,
nein,
oder?
Es ist also, nicht erlaubt.
Also nicht vom Islam, nicht zum Christentum, aber umgekehrt.
Umgekehrt passt es, ja. Ja, umgekehrt geht, aber zum Islam, also vom Islam, nein. Das ist nicht erlaubt. Und im Alltag findest du diese Diskrimination, also zum Beispiel, also ein ganz, also in Ägypten gibt es 20, also ja, es gibt keine auch offizielle Zahl, wie viele Kopten sind in Ägypten. Also Kopten eigentlich heißt Christen. Also wenn wir Kopten sagen, Kopten, das kommt von der Grieche Ägypt und das ist dann eigentlich ÄgypterInnen, die da sind und so. Und Kopt kommt von das und Kopt Christ, das heißt ägyptische Christen. Das ist so. Und da sind wir ungefähr zwischen 10-20%.
Je nach Zählweise.
Ist niemand.
Die Religion wird gar nicht erfasst von den ägyptischen Bewohnern. Ja.
Genau, und so. Und dann wissen wir das nicht. Und dann, wenn wir sagen, dass es 20, also in Ägypten gibt es 100 Millionen Mitbewohner. Und dann, wenn wir sagen, dass 20% ist dann Christ, dann du findest in, du soll eigentlich in jede Art von zum Beispiel Fußballvereine.
Du müssen musst mindestens zwei Spieler müssten
ja, also ja, sein. Oder 20%. 20%. Und es gibt nur, also ja, ich kann sagen, 3-4 Leute, die in der ersten Liga spielen. 3-4 von 20 Teams.
Und in der Nazi war, glaube ich, nur einer, oder im Nationalteam?
Das war nur einer vor 20 Jahren genau. Und das ist dann weg. Ja, also das ist ein sehr dummes Beispiel, aber das zählt auch,
weil das ist. Nicht repräsentativ.
Genau. Und was ist deine Erklärung dafür, dass es die Leute nicht öffentlich machen, also dass es ein Tabu ist, oder
es ist ein
dass
Tabu.
Man es als Christ einfach nicht schafft
Nein, es ist ein Tabu und es ist auch, weil the power dynamics da ist, also die Machtdynamik ist eigentlich so, Machtstrukturen ist eigentlich so, dass es gibt verschiedene Leute, die Macht haben und die sind manchmal extrem, also Extremists oder manchmal auch nicht so offen und sie haben dann die Entscheidung und sie entscheiden und das gibt es dann, also es ist systematisch und auch nicht systematisch. Mhm. Also was soll ich sagen? Also es gibt auch, also zum Beispiel in unserer Constitution, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber ja.
Verfassung.
Ja, genau, es ist geschrieben. Ägypten ist ein islamisches Land und der Präsident ist Muslim. Fertig. Mhm. Was sollen wir da machen? Also ja, das ist dann da, das ist ganz da. Und dann, wenn die Verfolgung, es ist auch nicht so immer mit Violence und so, aber auch Verfolgung in der Alltagsgesellschaft, also wie Alltagsrassismus auch, aber es ist Alltagsdiskriminierung.
Aber genau. Spürst du das im Alltag, wenn du dich bewegst in Kairo? Oder in welchen Momenten wirst du damit konfrontiert, dass du...
An der Uni habe ich das konfrontiert, natürlich. An der Uni, ja, mit verschiedenen ProfessorInnen, die ja eigentlich waren so. Also du bist Christ, dann... Also zum Beispiel, das ist auch ein... Ich bin Ingenieur und da hatten wir... Engineering Drawing, da machen wir so etwa 3 Stunden da zum Zeichnen und so. Und da gibt es die Leute, die dann, sie geben dann Punkte am Ende und so. Und wenn sie wissen, dass ich Christ bin, manch von denen dann geben, also ich habe die gleiche wie meinen Nachbarn gemacht und sie geben ihm 10 und ich nehme dann 3. Mhm. Und das ist meine Vorstellung von deiner Zeichnung. Und das ist so Alltagssachen, die passieren. Und auch es gibt natürlich systematische, wie der Präsident.
Im Staatsdienst, also als Christ kann ich eigentlich keine Karriere machen im öffentlichen Sektor.
Dann. Es gibt so Leute, die das machen. Aber zum Beispiel, ja, also die Supreme Court, wie heißt das auf Deutsch, weiß ich ja auch nicht.
Das Verfassungsgericht.
Ja, das war zum ersten Mal ein Christ.
Ja, 2022.
Ja, genau. Ja. Und es ist ein Christ von unserer Gemeinde, von unserer Kirche. Und das war zum ersten Mal so. Und das war so besonders, weil niemand hat das vorher gemacht.
Und wie wird das dann verkauft und inszeniert? Also wird das inszeniert als seht her, Ägypten hat eben doch Religionsfreiheit? Oder ist das jemand, der dann gegen Widerstände kämpfen muss? Also ist das so der Vorzeigerichter?
Ja, also das ist das Problem. Also mit normalen Leuten, also wir wohnen eigentlich zusammen und wir haben keine christlichen Quartieren und muslimische Quartieren und so. Nein, wir wohnen eigentlich alles zusammen und es gibt keine auch christliche Schule. Also ich war in eine katholische Schule und die Mehrheit war Muslimen. Das ist dann so. Mhm. Und also es gibt diese Trennung gibt es nicht. Aber solche Leute und solche Systeme sind noch so gezeichnet. Und ich glaube, das ist so politisch jetzt mit diesen Supreme Court. Manche Leute sagen ja, dass die Regierung hat das gemacht, einfach so ein neues Image zu haben. Mhm, genau. Und manche sagen, nein, es ist normal.
Es ist wirklich
und
so.
Wir wissen nicht.
Ja. Mhm. Ja. Es wurden ja schon auch Quoten eingeführt, oder? Im Parlament.
Ja.
Es gab ja schon Veränderungen, die ein bisschen zum Guten hindeuten, aber es ist nicht strukturell umgesetzt alles. Oder eben, wie du
genau.
sagst.
Genau, also es gibt, ja, strukturelle gibt es auch und auch nichts. Also Alltagsleben ist das so. Also auch, also ich nehme es auch mit Rassismus, weil Rassismus, du kannst sagen, ja, es gibt so in der Gesellschaft strukturellen Rassismus und es gibt auch Alltagsrassismus. Mhm. Und Alltagsrassismus, das entscheidet die Leute selbst. Und das gibt es auch mit Diskriminierung von Kopten in Ägypten.
Mhm.
Ja. Und also ja, zum Glück haben wir jetzt ein bisschen Ruhezeit vom Violence.
Mhm. Ja. Eben, also die Sicherheitslage hat sich ja verbessert, weil wenn man zurückblickt, also so stark Angst haben vor Anschlägen jetzt auf koptische Institutionen muss man nicht mehr, oder? Und das gab ja Zeiten, wo das viel schlimmer war.
Also genau.
Dass es Bombenanschläge gab von radikalen Gruppen und so.
Ja, aber jetzt ist das besser, ja genau. Und ja, also wir sind auch gewohnt. Also das liegt so, so in unserer Geschichte seit 2000 Jahren. Also das war immer
und
so.
Gewohnt da. Heißt, dass ihr auch Sicherheitsvorkehrungen habt bei Gottesdiensten und so. Das gehört einfach dazu.
Das macht die Regierung eigentlich, nicht uns. Also der Staat macht das. Also sie, also wir bekommen Polizei da an der, ja, in der Kirche und so. Also ja,
am Eingang.
Davor am Eingang, und sie müssen sehen, ob du Christ bin oder nicht. Also du warst da und dann, also Anouk war da und dann, ich bin dann runtergekommen und da habe gesagt, nein, sie sind mit uns und sie kommen zu unserem Gebet und dann sind sie dann mit uns gekommen. Und das war okay. Aber ja.
Und da braucht man einen Ausweis oder woran sieht man, dass man Christ ist?
Das ist in unserer Idee. Also in unserer Idee ist das geschrieben.
Und ihr habt die Handgelenke gezeigt, oder? Die Tätowierung.
Ja, aber ich habe es auch nicht.
Du hast kein Tattoo.
Ja. Ich habe keine.
So eröffnet Anouk ihren Artikel und ich habe gedacht, alle Koptinnen und Kopten haben dieses Tattoo.
Ja, das ist also am meisten, ja, fast alle. Aber meine Familie hat das nicht so.
Nicht?
Sie wollten das nicht, ja, nein.
Okay, ich dachte
aber das, also weißt du, woher das kommt? Das war schon vorher.
Also das tätowierte Kreuz auf dem Handgelenk.
Ja, das war Verfolgung. Da haben sie gesagt, dass alle Christen müssen das machen. Dass wir dann sehen, wer Christ ist. Und dann die Christen haben das jetzt, die Kopten haben das jetzt als Stolzzeichen gemacht.
Also das war eigentlich ein Merkmal der Verfolger.
Genau. Und auch warum
die Priester... Sie haben das adaptiert.
Ja, quasi. Und warum die Priester dann in schwarz gekleidet sind, weil das war auch eine Verfolgung, dass sie blau, sie waren dunkelblau gekleidet und sie sollen dunkelblau gekleidet mit einem großen metallen Kreuz zu tragen. Und dann nachher haben wir das als Stolzzeichnung gemacht und dann ist das so, was wir jetzt haben. Das ist so ein Überlebenszeichnung, genau. Ja, und das ist auch mit dem Kreuz so.
Was mich noch interessieren würde, jetzt, du lebst ja seit 2,5 Jahren hier. Du hast mir erzählt, du gehst auch in die Matthäuskirche in Basel, in den ökumenischen Gottesdienst oder interreligiösen Gottesdienst. Deine Frau arbeitet bei der reformierten Landeskirche. Wie erlebst du jetzt eigentlich so die Spiritualität hier? Das sieht ja dann doch anders aus in einem reformierten Gottesdienst am Sonntagmorgen als jetzt in eurer Gruppe.
Ja, klar. Ja, ganz klar. Also zum Beispiel, also ich habe, also es gibt auch koptische Kirchen hier in der Schweiz. Also ich bin ja seit 2,5 Jahren hier in Basel und es gibt koptische Kirchen da und ich gehe in der Gottesdienst gehe ich in Basel. Ja, das ist jetzt also jede 2 Wochen. Und sonst ja bin ich aktiv in der Matthäuskirche. Und da, also ökumenische Bewegung ist mir so wichtig. Und da in der Matthäuskirche habe ich das entdeckt. Weil in der Matthäuskirche, in diesem Miteinander-Gottesdienst, so auch es gibt Sonntagszimmer, das auch gehört zum Matthäuskirche und Miteinander-Gottesdienst. Das ist eigentlich den ganzen Tag da. Aktivitäten sind für Leute, die geflüchtete Leute oder so interkulturelle und auch interreligiöse. Und da haben wir auch die Freiheit, alles zu ändern. Also wir nehmen auch Lieder von verschiedenen Ländern, von verschiedenen Traditionen, nicht nur alle Gesangbuchslieder, aber eigentlich auch, ich singe auch Arabisch da manchmal und so. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil dann haben wir auch eine katholische, nicht Abendmahl, aber katholische Gottesdienst manchmal mit Eucharistie und so. Und das finde ich auch sehr schön, weil ich bin auch jetzt so aktiv mit der Ökumenischen Rat der Kirchen im Bereich Musik. Und ja, also für mich, das ist so schön. Ich war manchmal in reformierte Gottesdienste.
Ja.
Also meine Schwiegermutter ist eine Pfarrerin auch in der Kirche und da war ich auch in der evangelischen Kirche und da, ich fühle es anders. Also manche Lieder passen nicht zu mir, aber ja, ist nicht meine Art von Gebete, aber ich genieße es auch und ich komme auch mit, weil das wichtig ist. Also zum Beispiel, ich weiß, dass Veronika, meine Frau, wenn sie mit mir in der koptische Kirche kommt, sie gefällt ihr nicht alles, natürlich. Aber sie kommt mit mir, weil wir zusammen da sind. Das ist so, zusammen zu machen. Und wenn ich auch, ich bin jetzt in der Schweiz und wenn ich in eine reformierte Gottesdienst gehe, dann weiß ich, dass ich da bin, weil ich bin da. Ich bin da. Ich, diese ökumenische Beziehungen ist sehr wichtig und ich bin da, ich bin in der Schweiz, dann gehe ich in der Landeskirche auch manchmal. Ja. So, ja.
Ja, vielen Dank, dass du da am Stammtisch warst.
Vielen Dank
euch. Vielen Dank, alles Gute weiterhin. Und ihr lest unbedingt die Reportage von Anouk, die im Reformiert publiziert wird. Und seid hoffentlich das nächste Mal wieder dabei am Stammtisch. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao.